Am letzten Wochenende habe ich über das Verlieren von Angst geredet, besonders auch von der Angst vor dem Gericht Gottes. Und da möchte ich heute noch ein kritisches Thema nachschieben. Wenn man in unserer Gesellschaft heute von Gott redet, wird man zwar in der Regel nicht mehr unbedingt ernst genommen, dabei bleibt's aber. Wenn man aber von der Hölle redet, dann eröffnet sich sofort ein ganz massiver Widerstand. Da bleibt man nicht mehr unwidersprochen. Warum eigentlich? Ist die Angst vor der Hölle vielleicht doch noch viel weiter verbreitet, als man zugeben möchte? Ist das vielleicht sogar ganz gut so? Das biblische Verständnis von der Hölle ist wichtig für das Verstehen von uns selbst, von unserem eigenen Herzen, von einem Leben in Frieden in dieser Welt und auch für das Verständnis der Liebe Gottes. Ich möchte jetzt nicht thematisch irgendwo deutlich machen, wie die Hölle irgendwann einmal sein wird und warum, wieso, weshalb, sondern mal einen etwas anderen Gedanken dazu weitergeben. Ein Gedanke, der mir persönlich sehr wichtig geworden ist und der mir vieles erklärt und auch vieles deutlich gemacht hat, was wir für unseren Alltag brauchen und der sich in unserer Reihe über die geöffneten Augen sehr schön anschließt. Ich lese uns dazu aus Lukas 16 die Verse 19 bis 31. Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel, aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde zu den Engeln, von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. »Vater Abraham«, rief er, »hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut.« Abraham erwiderte, »Mein Sohn, denk daran, dass du in deinem Leben deinen Anteil an Gutem bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er hier dafür getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, so dass von hier niemand hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen.« »Dann, Vater«, sagte der Reiche, »schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder, er soll sie warnen, damit sie nicht auch noch an diesen Ort der Qual kommen.« Abraham entgegnete, »Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören.« »Nein, Vater Abraham«, wandte der Reiche ein, »es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren.« Darauf sagte Abraham zu ihm, »wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.« Soweit der Text, um den es heute Morgen geht. Die Hölle ist wichtig, möchte ich behaupten, um das eigene Herz zu verstehen. Dieses Gleichnis in Lukas 16 beschreibt 2 Menschen, einen reichen und einen armen Mann. Was auffällt im Verhältnis zu allen anderen Gleichnissen, ist, dass die eine Person, nämlich der arme Mann, einen normalen Namen trägt. Lazarus. So etwas findet sich in keinem anderen Gleichnis Jesu. Aber wenn schon der eine einen Namen trägt, dann sollte man doch meinen, dass der andere auch einen Namen trägt. Aber der wird nicht genannt. Eine Person mit und eine Person ohne Namen. Dieser Unterschied ist absichtlich hier so gemacht. Sehen wir uns erst den reichen Mann an. Er wird wohl als jüdischer Bewohner in der damaligen Zeit kaum ein Heide oder ein Atheist gewesen sein. Denn zu dieser Zeit glaubten in Israel doch die meisten Menschen, auch die Reichen, irgendwie an den Gott der Bibel. Er wird zu Gott gebetet haben, vielleicht auch die Gebote weitgehend erfüllt haben, zumindest soweit sie ihm nutzten. Hier in der Hölle aber trägt er keinen Namen. Warum nicht? Im Vers 25 sagt Abraham zu dem reichen Mann: Mein Sohn, denk daran, dass du in deinem Leben deinen Anteil an Gutem bekommen hast. Und das deutet hin auf die Sachen, auf die er sein Leben aufgebaut hat. Was ist das Wichtigste, auch in deinem Leben? Für was lebst du wirklich? Was ist dein höchster Wert? Was immer gibt deinem Leben wirklich Bedeutung? Was gibt dir ein Gefühl dafür, wer du eigentlich bist? Was auch immer dein Bestes ist, das Wichtigste, der höchste Wert, das ist es, worauf du deine Persönlichkeit gründest. Der reiche Mann im Gleichnis hatte seine guten Sachen. Er hatte seine guten Sachen gehabt. Das steht hier nämlich in der Vergangenheitsform. Sein Status, sein Reichtum waren die Grundlagen für das, was er war. Jetzt, wo Status und Reichtum vergangen sind, bleibt nichts mehr von dem übrig. Er war ein reicher Mann. Das war sein Leben. Das war das, worauf er stolz war. Und ohne seinen Reichtum ist jetzt nichts mehr von ihm übrig. Er hat keinen Namen mehr. Wenn man jemandem das Wichtigste wegnimmt, hier Reichtum und Status, bleibt die Persönlichkeit nicht mehr übrig. Nichts, was noch einen Namen bräuchte. Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die Krankheit zum Tode«. Und in diesem Buch kämpft er damit, eine vernünftige, passende Definition von dem Begriff Sünde hinzubekommen. Und er definiert den Begriff Sünde, die eigene Persönlichkeit mit irgendetwas anderem als Gott aufbauen. Die eigene Persönlichkeit mit irgendetwas anderem als Gott aufbauen. Diese traditionelle Definition von Sünde ist ja in der damaligen Zeit einfach gewesen, nämlich Gottes Gesetz zu brechen. Dem stimmt er zwar zu, dass es falsch ist, Gottes Gesetze zu brechen, aber er fragt, ob das wirklich die richtige Definition sein kann, und seine Begründung sind damals die Pharisäer. Denn die Pharisäer halten sich ja an das Gesetz in der damaligen Zeit sehr penibel. Und trotzdem macht Jesus ihnen immer wieder deutlich, dass sie so, wie sie sind, verloren gehen. Warum? Die Pharisäer dienen Gott doch mehr als alle anderen. So aber, als ob sie ihr eigener Retter und Herr wären. Als ob sie ihre Rettung selbst verdient hätten. Sie stellen Gott in eine Person, in eine Position, in der sie, weil sie ja gut sind, Gottes Segen natürlich verdienen. Ich strenge mich an, damit Gott mich segnet. Gott muss sie segnen. Gott muss ihre Gebete erhören, ihnen ein gutes Leben geben, sie in den Himmel bringen. Weil die Pharisäer versucht haben, ihre eigene Erlösung zu verdienen, indem sie das Gesetz befolgen, bauen sie ihre Persönlichkeit eben nicht auf Gott, sondern auf ihr eigenes moralisches Verhalten. Ihr Selbstwert kommt von ihrer Moral und Religiosität und zerstört damit ihren Charakter. Kierkegaard begründet es damit, dass das, was sie tun, Sünde ist. Sie bauen ihre Persönlichkeit, das, wie sie sich selber sehen, das, was ihnen wichtig ist, alleine auf das, was sie selber tun und nicht auf Gott. Kierkegaard erklärt das so: Wenn man etwas Gutes nimmt und daraus das Allerbeste und Wichtigste macht, man könnte sagen, wenn ich das habe, dann bin ich wichtig, dann habe ich einen Wert, wenn ich es nicht habe, dann habe ich nichts. Wer so denkt, der setzt seine Hoffnung nicht auf Gott, sondern auf etwas anderes. Das kann das Geld sein, das kann die Karriere sein, das Talent, das Aussehen, die Beziehung zum Ehepartner, zur Familie, Macht, Fortschritt, Kontrolle, vieles andere mehr, wie auch zum Beispiel meine Arbeit in der Gemeinde. Wer in diese Richtung denkt und ihnen einen höheren Wert einrichtet als die Bedeutung und Sicherheit, die Liebe, die daraus entsteht, Gott immer besser kennenzulernen. Wer das tut, der kann an den Gott der Bibel glauben, zum Gott der Bibel beten, sogar die Gebote des Gottes der Bibel befolgen, der Glaube und die Rechtfertigung des Lebens. Aber die Wurzeln der Persönlichkeit, das, was man wirklich anbetet, ist dann nicht Gott, sondern nur das, was man selber tut. Und diese Zielverfehlung ist es, die ein geistliches Feuer im eigenen Herzen entzündet. Und das ist es, wofür das Feuer hier in diesem Gleichnis steht. Um es ein wenig deutlicher oder greifbarer zu machen, nehmen wir uns einfach mal das Beispiel von einer Abhängigkeit. Wir wissen heute ziemlich viel über die innere und äußere Zerstörung, die aus Abhängigkeiten entsteht. Und die Auflösung passiert dann, weil die Abhängigkeit immer größer und stärker wird. Um einen Rausch zu bekommen, braucht man entweder immer mehr Alkohol oder Drogen oder einen anderen Stimulator, um den entsprechenden Kick immer wieder zu erreichen. Und deshalb unternimmt ein Abhängiger alles, was er kann, um immer mehr davon zu bekommen. Das ist die Zerstörung, die schon hier auf dieser Erde anfängt. Die Zerstörung, um die es geht. Und die zweite Seite dieser Abhängigkeit ist die Isolation. Man muss lügen, um sich selbst zu schützen. Man macht ständig andere für den eigenen Zustand verantwortlich und sagt, niemand versteht mich, alle sind ja nur gegen mich. Dann verleugnet man seine Situation, die Unfähigkeit zu erkennen, was wirklich passiert, und gerät immer weiter weg von der Realität. Und daraus ergibt sich, dass jeder einzelne Mensch, egal ob er religiös ist oder nicht, ob er moralisch ist oder nicht, daran gebunden ist, abhängig ist, seine Persönlichkeit auf etwas zu setzen, was nicht Gott ist. Also jeder Mensch baut von Natur aus seine Persönlichkeit, sein Ich, das, was ihn ausmacht, auf etwas auf, was er selbst in irgendeiner Weise erreichen kann. Also nicht auf Gott. Und wenn dann ein Teil dieses Wesens, manchen nennen ihn Seele, für immer weiterlebt, wohin muss das dann führen? Wenn man jetzt logisch einfach weiterdenkt, was wird daraus? Und genau das, so macht es Kierkegaard, kann man unter dem Höllenfeuer verstehen. Denk mal einen Moment an Feuer. Wenn ihr die Klötze im Feuer beobachtet, dann sieht man, dass sie irgendwann auseinanderfallen. Und jetzt denk mal an dein Leben. Es ist eine Sache, seine Karriere zu lieben, aber wenn ich meine Persönlichkeit darauf aufbaue und die Karriere mal einen Knick bekommt, wegbricht, was dann? Was bleibt dann? Das ist Zerfall oder Zerstörung. Es ist gut, einen Menschen zu lieben oder auch geliebt zu werden. Wer aber seine ganze Persönlichkeit darauf aufbaut, der wird, sollte etwas dazwischen kommen, mehr verwundet, als man sich nur vorstellen kann. Man ist zerstört und fühlt sich wertlos. Selbst gute Sachen versklaven einen. Sie fangen an, dich zu isolieren. Wenn ihnen etwas in den Weg kommt, ist man gleich wieder gelähmt, anstatt nur ängstlich zu sein. Anstatt nur ärgerlich zu werden, wird man unveränderbar bitter. Und statt nur mutlos zu werden, hasst man sich selbst und das immer und immer mehr. Das ist das Feuer, um das es hier geht. Da, wo ich mich auf irgendetwas hundertprozentig verlasse, ohne dass es Gott ist, wird das zu einem Feuer schon in meinem irdischen Leben. Das ist die Idee der Hölle. Wie eine Abhängigkeit, eine Sucht wird. Man sagt, das ist nicht besonders gut, fügt man hinzu, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, irgendwie anders zu leben. Es gefällt mir ja, es tut mir gerade im Moment gut. Der Schluck aus der Pulle, die Spritze, die Tablette, was auch immer. Das ist schon ein klein wenig Hölle, denn sie produziert eine komische Art von Verrücktheit. Unser Text unterstützt diese Vorstellung von Hölle. Man braucht sich nur die Verrücktheit von denjenigen anzusehen, die hier in der Hölle sind, weit weg entfernt von jeglicher Vernunft. Gucken wir uns den reichen Mann mal ein bisschen genauer an. Der scheint total blind zu sein. Er verleugnet die Realität und ist voller Schuldverschiebung, obwohl Lazarus im Himmel ist. Und der reiche Mann in der Hölle versucht, dieser reiche Mann immer noch über Lazarus zu bestimmen und sagt Abraham, schick den doch mal zu mir, der soll mir helfen. Was bildet er sich ein? Mit welchem Recht? Wie kann man nur so komisch denken? Das ist nichts anderes als das, was er immer getan hat. Die anderen waren nur dafür da, damit es ihm selbst besser ging. Interessant. Und noch etwas, der reiche Mann fragt gar nicht, ob er aus der Hölle herauskommen kann. Er möchte, dass Lazarus zu ihm kommt. Das macht deutlich, dass er sich sagt, also so schlecht scheint es hier gar nicht zu sein. Ich will gar nicht bei dir sein. Nur ich möchte, dass es mir wieder besser geht. Ganz komisch. Zusammengefasst möchte ich das mal so sagen, ist die Hölle eine freiwillig gewählte Persönlichkeit, die eben auf irgendetwas anderes als auf Gott aufgebaut ist, die für immer weitergeht. Aber wo man schon dabei ist, sich aufzulösen, weigert man sich immer noch zuzugeben, was die Hölle eigentlich ist. Man sagt, es ist Gott, der einen in die Hölle schickt. Und dabei ist die Hölle doch nur das, was ich selbst schon längst eingeschlagen habe. Die Fortsetzung dessen, was ich mir selbst ausgesucht habe. Das, worauf ich mein Leben gebaut habe, geht einfach so weiter. Immer stärker, immer mehr, immer schlimmer. Am Ende wird es nur noch zwei Arten von Menschen geben. Die einen sagen zu Gott, dein Wille geschehe. Und zu den anderen sagt Gott, dein Wille geschehe. Alle, die in der Hölle sein werden, haben sich selbst dafür entschieden. Sie wollen ihr Leben nicht auf Gott gründen, sondern auf das, was sie selbst für besonders wichtig ansehen. Dass man Gott nebenbei ja nicht ausgrenzen muss, ist eine ganz andere Geschichte. Dass man vielleicht sogar ganz fromm sein kann, ist eine ganz andere Geschichte. Ohne diese Entscheidung, dass Menschen sich selbst für die Hölle entscheiden, wäre es keine Hölle. Im Himmel und in der Hölle wird es nur Freiwillige geben. Aber die Hölle hat auch ganz andere Aufgaben, auch für die Gegenwart. Sie ist nämlich wesentlich dafür, auf dieser Welt im Frieden zu leben. Ich denke, dass es ohne die Lehre, dass irgendwann einmal es einen Ausgleich gibt über das, was wir hier auf dieser Erde tun, nicht möglich ist, auf Dauer im Frieden auf dieser Erde zu leben. Oder es anders formuliert, die Hölle ist eigentlich ein großartiger Weg oder die Lehre von der Hölle, diesen Frieden auf der Erde zu leben. Ein Mensch aus einer Kultur, in der er Krieg auf dem Balkan leibhaftig über viele Jahre erlebt hat, ist Miroslav Volf. Ich habe manches von ihm schon zitiert, weil es mich einfach fasziniert, dass er, obwohl es gar nicht so weit weg ist von uns, trotzdem in einer ganz anderen Welt gelebt hat. Einer Welt, in der es nur darum ging, das eigene Volk und die eigene Herkunft gegen die anderen durchzusetzen. Mit einem wirklich grausamen Krieg. Und Miroslav Volf schreibt, die Sucht nach Vergeltung wird nicht vom Glauben an einen richtenden Gott hervorgerufen, sondern vom Fehlen des Glaubens an die Hölle. Oder mit eigenen Worten ausgedrückt, wenn ein Mensch nicht davon ausgeht, dass Gott irgendwann einmal wirklich richtet und Gerechtigkeit auch nach unserem menschlichen Verständnis schaffen würde, dann versuchen es Menschen eben selbst. Dann muss ich mich rächen, wenn mir Unrecht passiert. Dann kann ich nicht vergeben, wenn man meine Familie umgebracht hat, wenn meine Frau vergewaltigt worden ist. Dann muss ich das in irgendeiner Weise selber in die Hand nehmen. Und die einzige Möglichkeit, wirklich wieder zum Frieden zu kommen, ist davon auszugehen, Gott wird am Ende Recht schaffen. Mein ist die Rache, spricht der Herr, finden wir nicht nur im Alten, sondern auch im Neuen Testament. Viele Menschen heute haben Angst, wenn jemand an einen Gott glaubt, der Richter ist und die Lehre von der Hölle akzeptiert, dass man sich damit automatisch über die anderen stellen würde oder sogar die anderen unterdrücken würde. Ich habe mal einen Artikel gelesen über Rick Warren von einer amerikanischen Journalistin, die schreibt, sein Glaube ist grundsätzlich entzweiend. Am Ende der Zeit werden Nichtchristen, egal wie gläubig sie auch gewesen sein mögen, verloren sein. Was hat das noch mit Gleichbehandlung zu tun? Wenn es unsere Weigerung, wiedergeboren zu werden, verdammt. Was damit gemeint ist, kann man auch so sagen. Man kann uns nicht als gleichwertige Menschen behandeln, wenn man über uns denkt, dass wir verloren sind, dass wir gerichtet und verdammt werden. Das unterdrückt uns, das erniedrigt uns. Denkt ihr wirklich, es sei in Ordnung, so über uns zu denken? Ich habe noch nicht sehr oft solche Stimmen gehört oder gelesen, aber im Kopf der Menschen ist dieses Denken ganz, ganz weit verbreitet. Wenn sich da jemand als Christ aufspielt und einem anderen Menschen sagt, wenn du am Schluss deines Lebens nicht zu Christus gehörst, wirst du ewig von ihm getrennt sein. Oder das sogar krass ausdrückt, was man heute selten tut, du wirst dann irgendwann in der Hölle landen. Du hast dir dein eigenes Grab geschaufelt. Wenn man das heute tut, dann ist das etwas, was die Menschen nicht gerne hören. Klar, zu der Zeit, als wir nicht geglaubt haben, ging es uns ja nicht viel anders, oder? Wenigstens diejenigen, die später zum Glauben gekommen sind, können das mit Sicherheit so nachvollziehen. Aber man mag diese Denkweise verstehen oder auch nicht verstehen, aber das Eigentliche ist der Grund, man versteht nichts davon, was die Bibel unter der Hölle versteht. Denn Hölle ist nicht der Ort, wohin Gott mit Gewalt die Ungläubigen verbannen wird. Das wird auch schon im Vers 25 deutlich, wo Abraham mit dem reichen Mann redet, der absolut nichts versteht und ihn sogar mit dem Begriff Sohn anspricht. Du hast eigentlich das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Und darin hört man doch schon, dass Abraham eben nicht stolz darauf ist, dass der reiche Mann jetzt da zu leiden hat, sondern dass er eigentlich erkennt, das ist jemand, der sich auch nicht helfen ließ, der nicht bereit war, sich helfen zu lassen. Er ist traurig darüber. Jeder, der Bibel glaubt, ist traurig über jeden Einzelnen, der sich auf dem Weg in die Hölle befindet. Wer verstanden hat, was Hölle ist, der kann sich nicht über andere Menschen stellen. Das passt überhaupt nicht. Sondern ich sehe in dem anderen den, der Christus genauso braucht wie ich selbst. Er wird bestrebt sein, zu retten, nicht zu verurteilen, zu verbinden und nicht zu hassen, selbst wenn der andere unter Umständen schlimm war. Und damit ist die Hölle letztlich auch wichtig, um die Liebe Gottes zu verstehen. Das stößt vielleicht jetzt am meisten auf. Die Hölle ist notwendig oder wenigstens wichtig, um die Liebe Gottes zu verstehen. Für die meisten Menschen bedeutet der Gedanke an einen richtenden Gott doch genau das Gegenteil von einem liebenden Gott. Oder? Wie kann ein liebender Gott richten? Wir wissen doch auch, dass es keine Liebe ist, wenn Eltern, die ihren Kindern keine Grenzen setzen, das einfach auf Dauer immer so weiterlaufen lassen. Auch unser Gleichnis zeigt das. Was wünscht sich der reiche Mann von Abraham? Er bittet jetzt noch am Schluss für seine 5 Brüder. Er bittet um ein Wunder, schick Lazarus zurück. Und wenn Lazarus plötzlich bei seinen Brüdern auftauchen würde, wäre das natürlich ein spektakuläres Wunder. Aber würde das irgendetwas ändern? Würden die Brüder dann wirklich auf Lazarus hören, wenn er von der Hölle erzählt? Würden sie sagen, es gibt doch eine Hölle? Es ist besser, wenn ich jetzt mein Leben ändere. Schließlich will ich ja nicht auch noch in der Hölle landen. Aber Abraham erklärt dem reichen Mann, dass dieser Versuch nichts bringt. Und deswegen noch einen Satz dazu. Angst vor der Hölle und der Verdammnis werden die eigentlichen Strukturen in unserem Herzen niemals ändern. Menschen, die aus Angst vor der Hölle versuchen, sich fromm zu geben, werden ihr Leben niemals auf Gott setzen. Angst vor der Hölle verändert unser Denken normalerweise nicht. Es bringt uns Menschen nicht davon ab, weiter unsere eigenen Wege zu gehen. Und sie kann deswegen auch das Feuer nicht löschen. Und das hängt, um das nochmal damit zusammen, nochmal zu sagen, was das Feuer ist. Nämlich, was ist eigentlich mit mir verkehrt? Was läuft verkehrt in dieser Welt? Es ist die Selbstsucht. Das immer nur an mich selbst denken. Erst komme ich, dann komme ich. Das ist das eigentliche Problem. Wenn man den Leuten jetzt also Angst davor macht, sie vielleicht dazu bringt zu sagen, ich ändere besser mein Leben, weil ich Angst habe, sonst in der Hölle zu landen, dann wird dadurch überhaupt nichts verändert, sondern ich suche nur einen anderen Weg, mich davon freizubringen. Und wieder bin ich derjenige, auf dessen Macht und Möglichkeiten ich mein Vertrauen setze. Ich drehe mich wieder nur um mich selbst. Nicht, weil ich das Gute will oder weil ich Gott will, sondern weil ich nicht in die Hölle kommen will. Wieder nichts anderes als Egoismus. Man versucht, Gott zu manipulieren, so nach dem Motto, wenn ich ein gutes Leben führe, dann muss Gott mir doch das geben, worauf ich meine Persönlichkeit baue. Er muss doch dafür sorgen, dass ich Erfolg habe. Eine Familie, den Mann oder die Frau meiner Träume und zum Schluss dann meinen Platz im Himmel. Mit anderen Worten, Gott bleibt auch bei diesem Denken nicht mehr als ein Hilfsmittel, um das zu bekommen, was ich will. Wer deswegen moralisch erlebt, in den Gottesdienst geht, die Bibel liest, nur aufgrund von Angst vor der Hölle, der wird damit seine Flammen nur noch mehr anfachen, um weiter in diesem Bild zu bleiben. Das ist der Egoismus, der Stolz, das Böse meines Herzens, nur auf eine andere Ebene verschoben. Wenn Angst das Ganze nicht ändern kann, was kann es dann ändern? Nur Liebe. Radikale, bedingungslose Liebe ist das Einzige, was unser ungläubiges, verleugnendes, hinterhältiges kleines Herz nimmt und eine völlig neue Art des Lebens und des Seins mit sich bringt. In unserem Text macht Jesus deutlich, wo wir diese Liebe bekommen, die unser ganzes Wesen verändert. Der reiche Mann sagt, wenn meine Brüder nur ein Zeichen sehen würden, dann würde alles in Ordnung kommen. Wir haben aber schon gesehen, dass Abraham dem nicht zustimmen konnte. Seine Weigerung, das zu tun, bringt uns zum Nachdenken. Heute leben wir ja ein wenig später als diese Geschichte. Denn Jesus ist ja auch von den Toten auferstanden. Viele haben ihn gesehen. Und trotzdem haben die meisten nicht an ihn geglaubt. Der Schlüssel liegt da, wo wir verstehen, warum Jesus sterben musste. Und das wird schon bei Mose und den Propheten angekündigt. Es war Gottes Wille, dass Jesus dort am Kreuz so grausam sterben musste, oder so wie Jesaja das ausdrückt. Wir sehen auf Jesus und wir sind erschüttert. Er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Es war nichts Anziehendes mehr an ihm. Der Herr machte ihn zu einem Schuldopfer und das Ergebnis dieses Leidens ist, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Sprich, es hat jemand für diese ganze Verirrung und Verwirrung, für den ganzen Egoismus, für das ganze Drehen um mich selbst und meine Möglichkeiten bezahlt. Mit seinem Leben. Die Rechnung, das Ergebnis, die Strafe ist schon bezahlt. Niemand weiß, wie sehr Jesus uns liebt, bis wir das begreifen, wie viel er gelitten hat. Und das nicht für irgendjemand, sondern für uns. Für jeden Einzelnen von uns. Er ließ sich stellvertretend für uns umbringen, damit wir verschont bleiben können. Wir mit unserer menschlichen Art, wir schaffen uns mit unserem Handeln eine ewige Hölle. Wir heizen uns im Prinzip selbst die Flammen an, weil wir mit dem, auf das wir unser Leben bauen, in eine Abhängigkeit geraten sind, die uns mehr und mehr zerstört. Und wenn wir da nicht aufhören, wenn wir aus diesem Bereich nicht rauskommen, wird sich das nicht ändern. Es wird immer nur schlimmer. Und dann kommt Jesus her und sagt uns, du musst dich nicht länger um dich selber drehen. Es ist nicht so, wie das heute viele sagen, jeder Mensch denkt an sich, nur ich denke an mich. Es ist nicht so, dieser Satz stimmt nicht. Es gibt einen, der denkt nicht nur an uns, sondern der liebt uns so sehr, dass er uns komplett rausholt. Aus diesem falschen Strudel, in den wir hineingeraten sind. Und der im Normalfall immer schlimmer wird. So wie das im Krieg ist mit der Vergeltung und die eine Seite der anderen immer schlimmer wieder entgegentritt. Mit Gewalt oder dadurch, dass jeder meint, Recht zu haben, kann man keinen Krieg beenden. Nicht einmal das Verhältnis zwischen Gott und uns Menschen. Jesus sagt, du musst dich nicht länger um dich selber drehen, um Bedeutung zu bekommen. Du wirst es damit nicht mal erreichen, aber ich gebe dir Bedeutung. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Deswegen hat der Lazarus hier seinen Namen, um das deutlich zu machen. Ich kenne dich und ich liebe dich und ich will dich und ich will mit dir meinen Weg gehen. Ich habe für dich das Feuer gelöscht. Du musst mir nur vertrauen, dich lieben lassen, mein Leben annehmen. Ich habe deine Schuld bezahlt, komplett. Du brauchst nicht mehr darunter zu leiden. Das ist der Grund, weshalb es so wichtig ist, die Lehre von der Hölle zu glauben, weil nur das es mir möglich macht, die Liebe Gottes auch wirklich von einer anderen Seite zu verstehen. Beides Seiten gehören ja da zusammen. Das, was er für uns getan hat, aber auch das, wovor er uns bewahrt. Nämlich da, wo wir aus unserem eigenen Leben uns unsere eigene Hölle geschaffen haben. Davon will Gott uns zurückziehen. Und dann nochmal zu diesem Artikel über den Rick Warren. Natürlich ist es so, dass man das so ausdrücken kann, dass es absolut nicht tolerant ist und nicht gerecht, wenn der eine am Schluss im Himmel landet und der andere in seiner eigenen selbstgemachten Hölle. Das ist nicht gerecht, oder doch? Ein Mensch, der sieht, wie ein anderer Mensch auf dem Weg in sein Verderben ist und ihn liebt, wird immer versuchen, ihn da rauszuholen. Wird immer versuchen, ihm zu helfen, weil er ihn liebt. Und er wird niemals sich über den anderen stellen. Menschen, die das tun, die sich über andere stellen, da muss man dann auch fragen, wie weit ist da wirklich Liebe da? Oder geht es da vielleicht nur um die eigene Erfolgsquote? Auch das soll es ja unter Christen geben. Jesus liebt uns und er möchte nicht, dass wir in unser eigenes Verderben rennen, sondern er holt uns raus und stellt uns auf festen Boden, der aber nicht auf unserem Mist gewachsen ist, sondern den er für uns vorbereitet hat. Amen. Lasst uns miteinander beten. Ich bitte euch dazu, nochmal aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, danke dafür, dass du ein Gott bist, der seine Liebe dadurch bewiesen hat, dass dein Sohn für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir gegen dich waren, es nicht verdient hatten in keiner Weise. Und trotzdem liebst du uns und möchtest mit uns leben. Trotzdem bist du derjenige, der uns immer wieder zu dir einlädt, wie der gute Hirte, der bittet, komm, komm zu mir, lass mich dich führen. Lass mich dich stärken, dich trösten, dich aufbauen, dich ermutigen, dir immer wieder neu auch den Weg zeigen. Herr, auch wir haben immer mit diesem Gedanken von Egoismus zu kämpfen, wo unsere Wünsche uns manchmal wichtiger sind, als du das selber bist. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, nicht indem du uns Angst vor der Hölle machst, sondern indem du uns in deiner Liebe einfach begegnest und uns die Augen öffnest und uns immer wieder erkennen lässt, wie du bist und was du für uns getan hast und auch weiter an uns tust, welches Ziel du für uns vorbereitet hast und dass wir voller Freude mit dir gemeinsam auch unseren Weg gehen können. Amen. Amen.